Willkommen zurück bei Zaster und Zinsen, der Podcast. Wir haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass sich gerade unfassbar viel verändert. Wir haben steigende Preise, wir haben mehr Unsicherheit, wir haben auch weniger Vertrauen gefühlt in die Systeme, die wir ja schon über Jahrzehnte eigentlich hatten. Und genau deswegen hatten wir gesagt, so, wir werden jetzt in den nächsten Wochen entsprechend Schritt für Schritt mal Themen durchgehen. Leider hatte ja der Friedensnobelpreisträger der FIFA jetzt heute kurzfristig noch keine Zeit. Nein. Ist gerade noch in anderen Ecken der Welt beschäftigt. Aber Verdammt. Wir haben einen viel besseren Experten für ein anderes Thema da. Und zwar für das Thema gesetzliche Krankenversicherung. Und passend dazu sind die Mädels heute in der Runde beide krank. Also von daher wunderbar, dass wir heute dieses Thema haben. Das passt also perfekt. Und die große Frage ist ja, gerade wenn es um Krankenversicherung geht, wie sicher ist man eigentlich wirklich abgesichert? Was bedeutet das dann halt auch, gerade jetzt in unsicheren Zeiten, wo sich so viel verändert? Und ja, wir haben einen tollen Gast mit dem Alex Uhlichter. Hi Alex, schön, dass du bei uns bist.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung, freue mich.
Ja, doch schön natürlich, Kevin, dass du wenigstens noch da bist, so als letzter Mohikaner, ja. Der noch sich gegen die Krankheit wehrt.
Herzlich gerne, hallo auch von mir. Ja, gucken wir mal, wie lange ich heute durchhalte. Vielleicht fängt es ja bei mir gleich auch irgendwann an zwischendurch.
Ist abgelehnt, gibt's nicht.
Okay, ja, dann machen wir das nicht. Ja. Alles gut, dann bleibe ich jetzt so.
Wir ziehen jetzt hier voll durch. Okay. Ja, und starten natürlich als allererstes immer, wenn wir einen Gast bei uns haben, dass der sich einfach mal vorstellen kann. Von daher, Alex, schön, dass du ja da bist. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
Ja, mache ich gerne. Alex Uhlich, 29 Jahre alt. Ich würde so ein bisschen mal meinen Werdegang schildern. Ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung gemacht bei einer gesetzlichen Krankenversicherung zum Sozialversicherungsfachangestellten. Ich glaube, das nennt man teilweise gar nicht mehr so, sondern Kaufmann im Gesundheitswesen, weil das so abschreckend klingt. Hab dann, wie du, Sören, ein Lehramtstudium so ein bisschen zwischengeschoben. Ach. Für mich selber festgestellt, dass ja mir so ein bisschen die Leistungsorientierung in diesem System fehlt. Und war dann Key Account Manager einer gesetzlichen Krankenversicherung, einer anderen Krankenversicherung, bei der ich gelernt habe. Und bin jetzt seit 3 Jahren im Anschluss an diese Tätigkeit selbstständig. Als Agenturleiter im Versicherungsbereich, genauer gesagt beim Versicherer im Raum der Kirchen, also ein Versicherer, der generell für alle Berufssparten offen ist, aber im Speziellen eben beheimatet ist in sozialen Einrichtungen, das heißt Pflegedienste, Kitas und so weiter. Das ist so unser täglich Brot, da bestehen Rahmenverträge mit Arbeitgebern, aber tatsächlich habe ich auch mit in Anführungsstrichen den Normalo-Privatkunden zu tun und eben auch ganz viel im Bereich Krankenversicherung.
Wie kommt man denn, also gerade beim Werdegang, da müssen wir jetzt nochmal auf jeden Fall reingehen, wie kommt man denn dazu, Licht bitte an, Herr Helms. Ja,
Moment.
Licht an, Herr Helms, immer.
Ich habe hier gerade ein Thema.
Ja, warte mal, ja, hä? Ich gleich auch mit dir. Mitarbeitergespräch,
jetzt wir gleich. Uns.
Nicht schon Reißt wieder.
Ja, nee, du, mach immer weiter.
Wir kommen später auch noch mal zu Arbeitgeber-Arbeitnehmer, ne, bei Krankenversicherungen.
Ja. Ja, ich freue mich drauf.
Kevin, es wird wichtiger. Privatvorsorge wie auch Arbeitgeber. Ich warne vor.
Ja, sagt mir doch Bescheid, wenn ihr bei dem Part seid, dann steige ich wieder ein. In der Zeit versuche ich mein Licht hier zu reparieren.
Okay. Also mein Tipp wäre, lass doch einfach das Licht an. Ja, okay. So, aber jetzt erstmal zu dir, Alex, nochmal. Wie kommt man denn dazu, Abitur gemacht und dann denkt man sich, boah, jetzt gehe ich mal zur Krankenkasse?
Ganz ehrlich, ich war damals auf einer Berufsmesse und die damalige Krankenkasse, ich weiß gar nicht, darf ich die hier sagen? Also das war die AOK Nordwest, die hatte so einen Berufsstand. Und wie das dann so ist, man weiß nicht so richtig, was man macht. Und an sich ja schon ein sehr vielfältiger Beruf, ne? Also du hast mit Gesetzestexten zu tun. Tatsächlich meine ich auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, so von den kaufmännischen Ausbildungsberufen gilt dieser Ausbildungsberuf mit als anspruchsvollster in Deutschland. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, Jurastudium leid, aber du hast wirklich damit im SGB zu tun, also mit dem Sozialgesetzbuch, musst dann entsprechend Leistungsfälle prüfen, man nennt das Kumulieren. Und dieser Anspruch aus doch inhaltlich ordentlich Portfolio und natürlich auch ein sensibler Bereich, ne, hat viel mit Beratungsleistung zu tun, hat was mit guter Rhetorik zu tun. Das war schon, das hat mich damals angesprochen. Was man natürlich sagen muss, der Berufsalltag ist dann am Ende ja irgendwo dann doch mir persönlich ein bisschen zu eintönig gewesen. Ich wollte noch mehr am Menschen sein, mehr unterwegs sein, weniger am Schreibtisch sitzen. Und deswegen ging es dann ja auch später vielleicht in dem gleichen Zweig, aber in eine etwas andere Richtung.
Und dann nochmal kurzfristig, genauso wie ich, einmal in den Lehrerberuf. Ich fand übrigens schön zu sagen, aber das war dir zu wenig leistungsorientiert. Ja. I like it. Finde ich großartig.
Ja, stehe ich zu. Ist so. Gibt vielleicht ein bisschen Shitstorm für uns beide, aber ich stehe dazu. Ist so. Also
Ich glaub, wir dürfen nicht alle über einen Kamm scheren.
Ja.
Aber wir kriegen einen Großteil mit dem Kamm auf jeden Fall mit.
Ich wünsche mir halt ein bisschen mehr Verbesserung, als immer nur Sachen gleicher zu machen. Und das, glaube ich, geht ein bisschen verloren für mein Empfinden.
Alex, wir starten ja immer jede Woche aufs Neue mit dem Fail der Woche. Gerade wenn wir Gäste mit dabei haben, freuen wir uns natürlich immer, wenn die uns da irgendwas mitbringen können. Hast du vielleicht einen Fail der Woche, den du uns heute mitbringen kannst?
Habe ich tatsächlich. Ich hätte einen ganzen Blumenstrauß. Ein Fall ist tatsächlich aber in dieser Woche aufgetreten. Und zwar ist ein Kollege von mir, dessen Freundin war in Südspanien im Urlaub. Ich weiß nicht mehr genau wo. Und mein Kollege hatte mich dann angesprochen und die junge Dame hatte während des Urlaubes gewaltige Zahnschmerzen. Und die waren so derartig nicht mehr auszuhalten, dass sie dort zum Arzt gegangen ist. Und das ist ja so ein Irrglaube. Wir haben ja alle, oder die gesetzlich Krankenversicherten, haben wir unsere Versichertenkarte. Kevin wird das kennen wahrscheinlich. Genau. Ja. Und auf der Rückseite ist die sogenannte EHEC, die europäische Krankenversicherungskarte. Und das stimmt, die kann man generell vorzeigen. Das hat die junge Dame dann auch gemacht. Hatte dann eine Wurzelbehandlung, glaube ich, war das, die gemacht worden ist. Die Schmerzen waren auch dann weg. Also es war auch besser. Aber die Schmerzen kamen in anderer Form bald wieder, nämlich beim Blick auf die Rechnung, die dann kam. Die hat nämlich eine Privatrechnung bekommen in Höhe von 600 Euro und hat tatsächlich, ich weiß nicht, wie der Stand ist, ob sie, weiß ich nicht, 40, 45 Euro dann hier in Deutschland von der gesetzlichen Krankenversicherung wieder bekommen hat. Aber Fakt ist halt, dass viele vergessen, diese Leistungen, die sind darauf begrenzt, was in dem jeweiligen Reiseland der gesetzliche Standard ist. Und der ist meist deutlich geringer, in Spanien im Bereich Zahnersatz sogar sehr schlecht insgesamt. Und das darauf folgende Thema ist halt auch, dass gerade in Touristengebieten viele Privatärzte sitzen. Also das sind dann keine Kassenärzte, sondern Privatärzte. Und die freuen sich natürlich bei Touristen, reiben die Hände und stellen erstmal schöne Rechnung. Und diese 600 Euro haben den Urlaub ja ziemlich versaut, um es so auszusprechen. War ein guter Start, teurer Start.
Aha. Boah, da hätte ich aber lieber noch 3 Tage länger Urlaub gemacht für das Geld.
Da kann man schon
Zwiegespalten, ne? Ja. Ob man sowas lieber am Urlaubsbeginn hat oder lieber am Urlaubsende.
Ja.
Boah. Ja, da kann man echt aus drüber streiten.
Ja, also es hätte in dem Fall gereicht, es hätte gereicht, wenn sie eine Auslandsreise Krankenversicherung gehabt hätte. Die ist nämlich so günstig, kostet ein paar Euro im Jahr und dann hätte sie die Rechnung einreichen können in Deutschland.
Kurz die Frage, du hast ja gesagt, also ich kann mich noch an meine Zeit in der gesetzlichen erinnern, habe dann auch noch die Karte vor Augen, ich kann mich auch noch an die Rückseite erinnern. Du hast ja gesagt, das ist quasi die europäische Krankenversicherung, richtig? Mhm. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt nicht in Europa unterwegs bin? Bin ich dann halt gar nicht krankenversichert quasi oder heißt das nur europäisch?
Ja, nein, also es gilt in den EU-Staaten, es gibt noch weitere Anliegerstaaten wie Island zum Beispiel, aber tatsächlich hast du recht, wenn ich jetzt nach Amerika beispielsweise reise, muss ich mich um einen Krankenversicherungsschutz kümmern. Das ist absolut richtig von dir, genau.
Muss ich oder sollte ich?
Solltest du.
Okay.
Du könntest auch in den USA Urlaub machen für eine gewisse Zeit. Da wird jetzt, genau, und hoffen und Daumen drücken. Ich sag immer, wenn wir später über Zahnersatz sprechen, sage ich immer Mut zur Lücke. Oder, man kennt das ja so aus dem mündlichen Abi, ne? Mündliche Abi-Prüfung oder so, ne? Mut zur Lücke, genau. Ja.
Gut. Oh, ein bisschen makaber, den finde ich gut. Das ist gut. Ja, herrlich. Felder, ja, schön. Schöne Grüße, falls ihr uns zuhört. Ich hoffe, die Zahnschmerzen sind weg. Die Rechnung leider bezahlt, aber naja, lieber so, als dass du weiter Zahnschmerzen hast. Komm, auch egal.
Gelernt fürs Leben, im Zweifel.
Genau, so. Sie hat mittlerweile eine Auslandsreise Krankenversicherung bei mir. Also kann ich so, das kann ich jetzt sagen. Das ist so. Das war ein Schockerlebnis.
Ja. Das ist ja häufig so, ne? Das ist ja gerade im Versicherungsbereich, es ist einmal was passiert und danach denkt man sich, okay, beim nächsten Mal möchte ich das nicht haben und dann sichere ich ab. Problem ist, die Frage ist, wie hoch dann, müsste man mal ausrechnen, wie hoch ist danach noch die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann wieder hat?
Vielleicht wollt ihr einen Fakt am Rande mitbekommen, weil das passt zur Auslandsreisekrankenversicherung. Es ist übrigens die Versicherung, ich hoffe, die Info ist richtig, ich meine aber, es ist so, die mit die meisten Betrugsfälle hat, wo richtig Geld rausgeht, weil dann Menschen im Ausland sind, eine gefakte Arztrechnung einreichen und die wird dann erstattet. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so sagen darf, aber ich meine ja, dass ich glaube, das ist die Krankenversicherung mit den meisten mit Betrugsfällen, ja.
Okay. Ja. Okay, das habe ich tatsächlich noch nie in der Form gehört. Also ich weiß, Kevin, du hast ja genauso wie ich damals zur Bankzeit, wir haben ja dann auch hier diese Dinger für die Auslandsreise Krankenversicherung da gehabt, die man dann ne, für den extra für den Urlaub machen konnte. Aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass man damit dann anscheinend ja teilweise dann sogar fast professionellen Schindluder betreiben kann.
Krass. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen darum liegt, wenn das solche Rechnungen sind, wisst ihr, 200, 300, 400 Euro, das wird halt, das ist ja ein bürokratischer Aufwand, das zu kontrollieren bei diesen Beträgen.
Also, dass das passiert, das würde ich, glaube ich, auch unterstreichen. Also, jetzt so, ich hatte das gar nicht auf der Pfanne, ich wäre auf die Idee nie gekommen, aber jetzt, wo du sagst, kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das
passiert. Ja, weil die Arztrechnungen sind dann zum Teil, werden die dann in irgendwelchen Fremdsprachen auch gestellt, ne, und sowas. Also, das ist bei der Überprüfung dann immer so eine Geschichte, ne? Klar wird dann mit Sicherheit Deutsch oder zumindest Englisch angefordert, ne? Oder eine Übersetzung, aber generell ändert das ja nichts am Leistungsanspruch, auch wenn die Rechnung in der Fremdsprache dann ist, wenn das erstmal alles lupenrein wirkt.
Ja, guck mal einer an.
Ja, und dann so wie du sagst, ne, der Betrag klein und dann stellt man sich halt die Frage, okay, betreibe ich jetzt dafür den großen bürokratischen Aufwand, um im Zweifel 200, 300 Euro weniger zu zahlen? Also habe ich da schon ein paar Stunden dran gesessen und mit Zeit verplempert, ist das teurer, als einfach die Rechnung zu bezahlen. Verrückt. Das ist echt verrückt, okay?
Ja, ich würde sagen, das ersetzt ja fast unser Zaster-Tagebuch, weil auch das, allein weil Rebecca mal wieder nicht da ist, Schande über dich.
Schande über dich! Schande über deine Kuh!
Fällt das aus. Okay, wir machen weiter.
Dann kommen wir mal zur ersten Frage an Alex. Es gibt ja immer noch unfassbar viele Menschen, die ja sich einfach darauf verlassen, die halt sagen, na ja, ich habe ja die gesetzliche Krankenversicherung und die wird's dann schon regeln. Was würdest du sagen? Was würdest du jemand sagen?
Wir haben ja eben gesagt, Mut zur Lücke, ne? Mutig, tapfer, weiß ich nicht. Eher naiv und sehr risikoreich. Also vielleicht, um den Grundsatz zu wissen, die gesetzliche Krankenversicherung deckt ja Existenzrisiken, also Existenzleistungen. Natürlich werde ich vom Arzt behandelt in Deutschland und natürlich werde ich auch im Krankenhaus entsprechend aufgenommen, also so ärztliche Leistungen. Aber die gesetzliche Krankenversicherung ist, und da gehen wir immer mehr hin, wir sprechen ja mit Sicherheit gleich auch über die politische Entwicklung, ist erstmal grundsätzlich eine Basisversorgung. Also das zwingend Notwendige wird quasi geleistet. Wir können ja gleich mal so über so ein paar Beispiele sprechen. Am Ende des Tages ist ja Gesundheit auch ein Thema, damit beschäftige ich mich erst, wenn es soweit ist. Gerade in jungen Jahren, ich kenne Menschen, die wissen gar nicht, wo sie krankenversichert sind. Also die müssen wirklich auf ihre Karte mal gucken, um zu schauen, bei welcher gesetzlichen Krankenversicherung bin ich denn jetzt versichert. Kevin nickt gerade schmunzelnd, das kommt wirklich vor. Also die wissen, Mama, Papa haben mal irgendwas gemacht und darüber laufe ich und dann fertig so. Und das erlebt man zuhauf.
Ist ja auch ehrlicherweise, also das war bei mir damals nicht anders. Ne, man hat das entsprechend elternmäßig mitbekommen. Es war dann bei mir was die Barmer. Dann war man halt bei der Barmer gesetzlich Krankenversicherte. Habe ich auch nie, weiß ich nicht, also da war nie der Punkt, darüber nachzudenken, macht das jetzt Sinn, das zu wechseln? Ist es woanders besser? Welche Leistung habe ich überhaupt? Sondern es war halt einfach ein, ja, man ist da halt versichert. Fertig.
Ja.
Das stimmt schon,
ja.
Ne?
Ja. Vielen ist auch gar nicht bewusst, wie viele Krankenkassen es gibt in Deutschland. Ne? Wir haben Stand, ich glaube, Mai 26, 92 gesetzliche Krankenversicherungen, die es gibt.
92?
Richtig, ja, genau.
Das geht ja fast schon in die Richtung, wie viele Banken kennst du? Also ich wär jetzt nicht auf 92 gekommen. Ja. Warte mal, Moment, Kevin, wir gehen mal durch. Also ich habe die Barmer schon mal genannt.
AOK.
AOK müsst ihr unterteilen.
Es gibt AOK Nordwest wahrscheinlich, dann gibt's irgendwie, wahrscheinlich Bayern hat wieder was Eigenes, dann gibt's mit Sicherheit sowas wie Baden-Württemberg, dann auch nochmal was Eigenes wahrscheinlich.
Wenn wir Nordwest haben, dann haben wir Südost.
weiß ich nicht, ob die alle...
Mittel AOK.
Ja, mindestens 6-mal AOK gibt's wahrscheinlich.
So, dann du, ja, nächste.
BKK.
Ah, fuck, die wollte ich gerade sagen.
Ja, mehrere BKK.
Ach, da geht das wieder los.
Also AOK klar. Und BKK sind quasi die Sparkassen und Volksbanken in der Finanzierungswelt, wo es dann entsprechend einfach nur mehrere von gibt. Ich habe noch eine, Heimatkrankenkasse.
Ja.
Oh, warte mal, jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen, was gibt's denn da noch?
Wenn du jetzt
hier von Bertelsmann.
Ja, das richtig, ist, BKK Bertelsmann.
So. Aber das ist doch BKK.
Ja, ist ja egal. Ja, aber es gibt ja mehrere. Es gibt ja BKK ja. Diakonie, BKK Bertelsmann, BKK so. Audi.
Ja.
Deutsche, IKK. Hier. Hm? IKK.
IKK. Togo.
IKK, IKK.
Kaufland, schön. Auch schön, Togo. Schön.
Kaufland, Aldi. Die Deutsche Bank hat auch eine BKK, oder?
Ich meine ja. Aber ich Asche über mein Haupt, ich kann auch jetzt nicht alle 92 auflisten. Ja, okay. Also,
haben wir denn irgendeine große jetzt noch vergessen?
Also bei den großen hätte ich jetzt, also IKK gehört, finde ich, schon auch dazu, unter anderem IKK Klassik.
Gibt es die noch, die DAK?
Nee, DAK? Ja, Deutsche Angestelltenkrankenkasse, DAK, genau, kann man auch zählen. Barmer Techniker habt ihr noch nicht genannt, ne? Auch
Techniker,
ja.
Klar.
Ach, ja, sicher, ja, klar.
Ja. Ja. Also ihr müsst euch das so vorstellen, früher war das ja fest zugeteilt. Da gab es jetzt nicht so diese Wahlmöglichkeiten. Ne? Also dann war es so, bei der IKK waren meist dann die Handwerker zum Beispiel krankenversichert. Als okay. Beispiel. Ne? Bei der DAK dann entsprechend die Angestellten. Und es ist so, irgendwann kam dann das Wahlrecht dazu. Das bringt ja Wettbewerb mit sich. Das dient ja erstmal so der Leistung. Aber man muss offen sein, in 95% sind die gesetzlichen Krankenversicherungen ja fast identisch, weil die sich ja an den Leistungskatalog anlehnen müssen, der gesetzlich vorgegeben ist. Also was erstattungsfähig ist und was nicht erstattungsfähig ist. In 5% kann man sagen, das geht so in Satzungsleistungen und da kann tatsächlich jede Krankenversicherung so ein bisschen ein eigenes Portfolio wählen. Die eine Krankenversicherung erstattet vielleicht ein bisschen mehr Zahnreinigung, die andere Krankenversicherung mehr Vorsorge, die andere wiederum Krankenkasse hat ein etwas anderes Bonusprogramm, wo man vielleicht ein bisschen Geld noch rausbekommt. Da gibt's die Unterschiede dann und im Zusatzbeitrag natürlich. Ne, also, dass die Zusatzbeiträge, das habt ihr vielleicht mitbekommen, auch mal unterschiedlich hoch sind bei dem, was dann die Krankenversicherung kostet.
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt perfekt passt, aber dadurch, dass wir jetzt über diese vielen Krankenkassen ja mal sprechen, also für mich jetzt wirklich, also 92 wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass es mehrere gibt, ja. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, gehört, dass irgendjemand, ich meine, es war Herr Lindemann von der CDU, falls es falsch war, tut es mir leid an dich. Dann
ich glaube, es ist richtig. Ich glaube, du gehst aufs Richtige.
Mit der Aussage, dass, ob es mich vielleicht nicht in Überlegung wäre, ich hoffe, ich bringe es jetzt richtig zusammen, dass es nur noch eine Krankenkasse gibt oder zumindest weniger. Wie aus deiner Sicht heraus, wäre das ein sinnvoller Schritt? Oder und wenn ja, warum? Oder wenn nein, auch warum nicht?
Also das ist tatsächlich eine Sache, die wird auch debattiert. Das ist tatsächlich so und ich kann mich auch an das Zitat von Carsten Lindemann erinnern, der das gesagt hat. Und es gibt natürlich immer den Kritikpunkt, der sagt, da gehen ja auch Strukturen, also Strukturen kosten ja Geld. Also auch eine Krankenkasse, die Marketing betreibt und so weiter, das sind ja Gelder. Und dann kommt oft der Einwand, Mensch, das ist doch Geld, was woanders hinfließen muss. Ich kann das zum Teil total nachvollziehen. Man muss aber auch offen sagen, das Finanzierungsproblem, was die gesetzliche Krankenversicherung hat, wäre jetzt nicht mit einem Schnips gelöst, nur weil man quasi jetzt die Krankenkassenanzahl reduziert. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber mit Sicherheit ist es ein Punkt, über den man sprechen kann. Und es ist ja auch ein schleichender Prozess. Wir hatten vor 30 Jahren noch deutlich mehr Krankenversicherungen. Es gab ja schon, es gibt ja schon Fusionen. Die Barmer, die du genannt hast, die ist ja auch fusioniert damals. Oder mehrere kleine Betriebskrankenkassen sind zusammengegangen. Also das kommt tatsächlich. Aber löst jetzt nicht rein das Finanzierungsproblem alleine, über das wir ja gleich mal sprechen, wie diese Krankenversicherung überhaupt funktioniert. Also wie läuft das mit dem Zaster ab? Genau.
Guck mal, Kevin. Also Krankenversicherung und Banken und Finanzierung ist gar nicht so weit entfernt. Die Banken fusionieren auch immer weiter und das wird trotzdem nicht besser. Also
richtig. Insofern, es ist genau halt, so ist es.
Kein Allheilmittel.
Aber ich kriege ja aber gerade einen mittelschweren Schlaganfall, irgendwas, weil Alex trinkt ernsthaft aus einer Schalke 04-Tasse. Vor welche Wand bist du denn gelaufen, Junge?
Glückwunsch zum Aufstieg. Die Atletico-Tasse kann ich nicht nehmen, die sind ausgeschieden vorgestern und deswegen bin ich zum Aufsteiger heute gewechselt.
Ach so, du hast so ein ganzes Regal
und greifst immer die Tasse. Logo auch.
Ja. Ach so, wer Bielefeld jetzt aufgestiegen? Bielefeld, hätte Gladbach nicht, also eine Bayern-Tasse hast du auch und so.
Ich bin schon Schalker und deswegen leidensgewohnt, deswegen fühle ich mich auch in der Welt der Krankenversicherung so wohl. Also das
ist ja, schön. Genau, ja. Er ist der König der Überleitung, Mann.
Genau, ja, ja.
Ja, ein Aufstieg gibt's ja bei der Krankenversicherung gerade nicht. Wie funktioniert die denn eigentlich? Kannst du mal dazu was erzählen?
Ja, also den Begriff, den ihr euch merken müsst, ist Risikostrukturausgleich. Also es ist so, dass jeder Angestellte, ich gehe jetzt nicht auf spezielle Fälle ein, wir bleiben mal beim ganz normalen Fall, wenn ich angestellt bin, also beispielsweise Kevin, der führt Sozialversicherungsbeiträge ab, eben auch Krankenversicherungsbeiträge. Der allgemeine Krankenversicherungsbeitrag, der liegt bei 14,6% und dann kommt der Zusatzbeitrag dazu von der jeweiligen Krankenkasse. Das waren auch schon alle Zahlen. Das Ganze fließt dann fließt in den Gesundheitsfonds rein, also in einen Topf. Und von dort wird es an die Krankenversicherung ausgeschüttet. Das bedeutet quasi, umso pro Kopf, also so viele Mitglieder, wie ich habe, auch die Altersstruktur, auch chronische Erkrankungen, die spielen da alle mit rein. Und dadurch bekomme ich quasi das Geld, oder das Geld wird dadurch an die Krankenkassen ausgeschüttet, die damit arbeiten können. Und das, was halt aktuell passiert ist, dass die mit den vorhandenen Mitteln nicht so gut auskommen, deswegen auch den Zusatzbeitrag entsprechend erheben und anpassen, also nach oben anpassen. Anpassen heißt meist immer erhöhen. Das wird nicht nur in der Krankenversicherungswelt so sein. Und zusätzlich natürlich wird auch durch weitere Zuschüsse die Krankenversicherung gestützt. Das gehört so weit dazu, weil wir einfach ein wahnsinniges Finanzierungsproblem haben. Also das ist insbesondere nach Corona nach oben gegangen. Ne? Wir werden generell immer älter, die Ausgaben explodieren und da hat Corona nochmal seinen Beitrag zugeleistet. Und durch Corona und auch die generelle Wirtschaftssituation, die macht es ja nicht einfacher, ne? Weil umso weniger Wirtschaftskraft, desto weniger ist ja auch der Turbo, nämlich die Beitragszahlung, der zurückfällt einfach, die das System finanzieren.
Ich meine, ich sehe das ja aus Arbeitgebersicht. Das ist ja leider nicht die 14,6% und der Zusatzbeitrag, sondern es kommt ja auch noch der Arbeitgeberanteil ja auch noch mit dazu. Da fließt ja eigentlich schon eine Menge Geld rein. Also wenn ich das jetzt mal so bei Kevin gucke, ist schon nicht gerade günstig.
Diese 14,6% und der Zusatzbeitrag, die werden ja halbiert, ne? Die Hälfte führt der Arbeitgeber ab und die Hälfte der Arbeitnehmer.
Zahlst du für mich quasi das Vierfache?
Ich gehe gerade noch mal durch. Also ich komme irgendwie nicht auf 14,6.
Sören ruft gleich in der Buchhaltung erstmal an.
Moment, können wir da noch mal Sachen Da müssen wir noch mal stoppen. Bitte rückfordern. Da muss auf jeden Fall wieder Geld zurück.
Das muss ich mal durchgehen. Nein, tatsächlich wird das halbiert, genau. Okay. Die Hälfte übernimmt der Arbeitgeber und die andere
Dann wechsel mal bitte die Krankenkasse, die ist so teuer.
Du lachst so, es gibt mittelständige Betriebe oder Kleinstbetriebe, die fragen schon mal nach. Und da, wo es den Mitarbeitern egal ist, die sind jetzt nicht unglücklich drüber, ne, dass die vielleicht bei einer Krankenversicherung sind, die einen geringeren Zusatzbeitrag hat, ne? Weil da geht's ja wirklich um Pinker am Ende jeden Monat.
Also ich habe tatsächlich.
Aber auch für die Arbeitnehmer, ne? Nicht nur für die Arbeitgeber, klar.
Ja. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass es könnte sein, dass deine Krankenversicherung die teuerste ist von den bestehenden Mitarbeitern.
Ja, ich habe ja auch immer noch meine private Schlagerversicherung, da ist dies damit drin, falls ich mal von der Bühne
Schlagerversicherung?
Kevin ist immer noch dabei, Schlagerstar zu werden.
Okay.
Wird zwar nichts und er kann auch nicht wirklich singen und er singt halt auch nur Schlager, aber er hofft halt immer noch.
Ja, und das ist halt in der Krankenversicherung mit eingeschlossen, falls mir da mal was passiert. Deswegen ist es teurer als sonst bei anderen.
Ach so.
Ja. Kommen wir mal wieder zu den wichtigen Sachen im Leben.
Ah.
Wo liegen denn die Grenzen oder wo sind Grenzen bei der gesetzlichen Krankenversicherung?
Ja, also ich finde es einfacher für alle, die zuhören oder zuschauen, dass man konkrete Beispiele nimmt, weil es einfacher ist, als wenn wir jetzt anfangen mit SGB-Paragraphen und so weiter. Also generell ist es so.
Nehmen im Zweifel einfach Kevin als Beispiel für alles, der ist gefühlt krank, also da kannst du.
Gut. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, Kevin, der hat eine Erkrankung in irgendeiner Form und der bekommt Medikamente verschrieben vom Arzt, dann löst er die ein in der Apotheke, das ist ja ein völlig normaler Hergang und dann leisten wir ja Zuzahlungen auch darauf. Ne? Das ist zum Beispiel ein Punkt, die liegen bei 10%. Und also er wird mindestens 5 Euro zahlen, maximal 10 Euro. Das ist zum Beispiel eine Sache, die jetzt angepasst werden soll. Also man soll diese Zahl auf bis zu 15 Euro erheben können oder auch den Mindestwert etwas erhöhen. Das ist eine Sache, die jetzt ansteht. Wir sprechen mit Sicherheit gleich drüber. Ich würde aber noch ein viel krasseres Beispiel nennen, nämlich das Thema Zähne. Weil ich das total wichtig empfinde. Zähne sind ein totales Wirtschaftsrisiko. Und vielleicht erinnerst du dich, Sören, wir sind beide im gleichen Unternehmerteam und ich habe wirklich vor einem Jahr immer wieder gewarnt, die gehen bald an das Thema ran, weil woran sollen sie sonst rangehen? Und jetzt geht das ja mit der Debatte los, dass Zahnersatz gegebenenfalls deutlich gekürzt oder vielleicht auch irgendwann gar gestrichen wird. Also ich gehe sogar selbst davon aus. Und mal so ein Beispiel, wenn... Ja, ist jetzt ein bisschen gemein, wenn wir Kevin als Beispiel nennen. Also Kevin hat eine Zahnlücke. So, ja, Kevin hatte Mut zur Lücke und hat jetzt eine Zahnlücke, genau. Weiß ich nicht, beim Singen ist da irgendwas rausgefallen, keine Ahnung. Ja,
das Mikro dagegen geballert.
Klang genau, weg. Genau, richtig, genau. Ne? Und dann wird diese Zahnlücke jetzt behandelt. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, eine Brücke zu machen. Das wäre jetzt so ein... eine gesetzliche Regelversorgung. Das heißt, bei der Brücke ist das Allerschärfste, da werden die Nachbarzähne erstmal schön abgeschliffen, damit die Brücke gesetzt werden kann. Das heißt, ich mache eine Baustelle auf, um die laufende Baustelle zu behandeln. Das ist auch total ungesund für die Zähne, wegen Kariesbildung, ne, und auch, dass die einfach instabil werden. Und dann kommt da diese Brücke rein. Ästhetisch ist sie auch nicht. Sagen wir mal als Beispiel, diese Behandlung kostet 1.000 Euro. So. Und jetzt übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung eine Regelversorgung, vielleicht 50-60%. Sagen wir mal, 600 Euro werden übernommen. Und Kevin hat jetzt einen Eigenanteil von 400 Euro. Ist jetzt noch alles fein, aber Kevin sagt, Punkt A, es sieht nicht schön aus. Ich bin ein berühmter Schlagersänger. Ich muss ja optisch was hermachen. Ich verdiene mit meinem Lächeln auch Geld. Ja, möchte ich nicht. Und ist ja auch ungesund, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ist jetzt ja nicht förderlich für die Nachbarzähne. Also in 10 Jahren hat er vielleicht dann die nächste aberwitzige Geschichte, ohne dass er sich das Mikro quasi an den Mund scheppert. Und jetzt gehen wir mal vom Implantat aus, also hochwertiger optisch. Was dann wirklich eingearbeitet wird, ist perfekt von der Verarbeitung, das Zahnfleisch liebt es, sieht besser aus, ist gesünder und so weiter. So, das Implantat kostet dann beispielsweise 4.000 Euro. Ich arbeite mal gar nicht mit so hohen Werten. Die gesetzliche Krankenversicherung, die geht aber nach wie vor von der Regelversorgung aus und 60%. Das heißt, statt 400 Euro Eigenanteil hat der liebe Kevin dann 3.400 Euro Eigenanteil. Und das ist ja noch ein relativ humanes Beispiel, was ich gerade nehme. Ich selber kenne das aus meiner Zeit im Kundencenter. Da kommen schon mal Heilungskostenpläne rein. Die haben die Zehntausender-Marke geknackt. Und zwar problemlos. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Also das ist so ein, finde ich, plastisches Beispiel. Ja.
Ja. Ich glaube,
praktisches Beispiel, nicht plastisch, praktisch, genau.
Ich glaube, das ganz Wichtige, was ja echt nochmal jedem halt klar sein muss, diese 60%, die dann übernommen werden, die richten sich halt nicht nach der Rechnungssumme, sondern die richten sich halt wirklich nur nach ja der Regelversorgung. Also das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, dass man halt sagen muss, okay, wir liegen jetzt halt da wirklich nur bei den 600 oder 400 Euro, was dann am Ende des Tages, je nachdem wie viel gezahlt wird. Aber wenn ich halt deutlich darüber liege, weil ich vielleicht halt auch was Besseres machen möchte, was ja nachvollziehbar ist, ja, dann ist natürlich das schon echt ein teures Vergnügen.
Ja, hatte einer von euch beiden eine Zahnspange? Also ich hatte eine, ich hatte eine lose Zahnspange.
Ist ja Regelfall, ne? Ich sollte mal eine bekommen, aber dann haben sich die Zähne von alleine gerichtet.
Okay. Ui, Kevin, das ist natürlich auch gut. Ja. Nee, ich hatte damals erst eine lose, dann eine feste, dann die raus, dann so ein Retainer unten, dann ein Retainer oben, da war ich in Afrika im Urlaub, habe in eine Pizza gebissen, hat er sich oben gelöst, mitten im Urlaub, es war auch nicht so schön, habe ich mir dann aber selber mit einer Gabel rausgerissen.
Mit einer Gabel?
Ja, der Draht war los und dann habe ich das mit den Fingern nicht gefasst gekriegt und habe es mit einer Gabel rausgekloppt, egal. Und jetzt habe ich im Anschluss nochmal so eine Lose für oben, für die Nacht.
Okay. Also ist ja nicht untypisch, ne, Zahnspange, das Thema. Also ich glaube, meine Schwester und ich, wir hatten beide eine und das ist ja gängig. Also ich sag mal, da wo ich in Familien bin, wo es 2-3 Kids gibt, ja, mindestens einmal kommt das vor, dass dann ein Kind eine Zahnspange bekommt. Ne? Das ist sogar auch wieder sehr vorsichtig gesagt. Und auch da wird mit KIG-Stufen gearbeitet. Das heißt, die Krankenversicherung schaut, inwieweit gibt es Fehlstellungen. Das wird wirklich gemessen, ne? Also inwieweit Zähne sich verschoben haben. Da geht es um Millimeterbereiche. Und auch da ist es so, die ersten beiden Stufen, wo vielleicht andere sagen, das sieht nicht so toll aus und da muss ja was gemacht werden. Ja, da sagt die Krankenversicherung, das ist reine Eigenleistung und da ist man auch mal schnell bei 7.000, 8.000 Euro Eigenbeteiligung. Ne? Und selbst bei den höheren Stufen, also KIG Stufe 5, auch da kann man problemlos auch mal bei 1,5 bis 3.000 Euro landen, ne, an Eigenbeteiligung, obwohl die Krankenkasse sich beteiligt, ne, weil da ja auch kleinste Mehrleistungen immer mit dazugerechnet werden, ne, die dann abgerechnet werden. Ich will jetzt auch nicht Ärzten zu nahe treten, aber man, vielleicht kennt das Kevin, ne, dann kommt's vor, dann bekommt man vom Kieferorthopäden entsprechend ja schon mal so einen Kostenplan vorgeschickt und dann steht auf der rechten Seite zum Beispiel die Basisversorgung und links steht die Mehrleistung. Wollen Sie es nicht für Ihr Kind machen? Ist sicherer, komfortabler, weniger schmerzhaft und so weiter. Also ja, klar. Der Bereich Zähne, ein Kollege hat mal gesagt, Kauleisten sind immer teuer. Es ist wirklich so. Also das gehört so weit dazu. Aber es ist nicht nur das Einzige in der Krankenversicherung. Also ich könnte jetzt euch noch zwei, drei andere Beispiele nennen. Vorsorgeuntersuchung ist auch begrenzt, ne? Also Hautkrebs-Screening zum Beispiel geht nur alle 2 Jahre ab 35 Jahren. Ne? Krankenkassen können das durch ihre Satzungsleistung aufwerten, aber der gesetzliche Leistungskatalog hat da Einschränkungen. Ne? Oder bei der beim Hautkrebs-Screening gibt's auch so eine spezielle Auflichtmikroskopie und die ist theoretisch auch nicht gesetzliche Leistung. Also ich kenne das so, dass die meisten Krankenkassen das mit drin haben als Satzungsleistung und sagen, rechnen wir mit ab, ist in Ordnung. Aber streng genommen wäre es nicht mit drinne. Und Vorsorge ist auch ein Punkt, an dem wahrscheinlich rangegangen wird bald, um zu sparen. Und da könnt ihr euch vorstellen, das ist ein richtiges Pulverfass, das Thema. Mhm. Also das ist schon nicht ohne.
Ja. Ist denn, wenn man jetzt mal historisch das betrachtet, war das schon immer so, dass es diese hohen Zuzahlungen gab? Oder sind wir quasi, wenn man mal die Historie betrachtet, eigentlich auch schon in so einem Abwärtstrend? Es wurde mal vor Jahrzehnten deutlich mehr von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen und es wird jetzt halt immer weniger. Oder war das schon immer ein Thema, dass du halt da auch in Risiken reingelaufen bist?
Ja, also das Finanzierungsproblem, das gab es im Prinzip schon fast immer. Und das ist auch jetzt kein Problem, was von jetzt auf gleich gekommen ist. Aber die Situation ist halt jetzt akut. Ich vermute natürlich auch akut durch Corona und die Krisen in der Welt, was halt die Wirtschaft beeinflusst, halt nochmal massiv bestärkt. Es gibt ja jetzt von der Politik unsere Gesundheitsministerin Nina Wagen, die hat ja jetzt eine Kommission beauftragt, die Finanzkommission Gesundheit. Und im Kabinett wurde jetzt das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz verabschiedet. Das beinhaltet eben solche Punkte, Vorsorgeleistungen gegebenenfalls runternehmen. Wir sprechen bestimmt gleich über Krankengeld, weil das ja total in eurem Bereich auch fällt, ne? Laufende Kosten decken, ne? Gerade wenn ich vielleicht eine Finanzierung auch habe und so weiter, ist das ja ein ganz essentieller Punkt. Und die packen genau solche Themen gerade an. Zahnersatz, Kieferorthopädie, kürzen oder gegebenenfalls streichen. Und es ist zum Beispiel auch so, dieser Beitrag, der entrichtet wird, es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze und da ist Stopp. Also das ist für Gutverdiener oder für Besserverdienende, sage ich jetzt mal so wichtig, weil bis zu dem Zeitpunkt zahle ich Beiträge. Und die Grenze soll auch dann die wird immer angepasst anhand der Lohnentwicklung, aber die soll jetzt auch dann nochmal extra um 300 Euro angepasst werden. Und das ist natürlich eine finanzielle Mehrbelastung. Also das Ziel ist es, generell mehr Einnahmen zu haben, als auch weniger Ausgaben zu haben im Gesundheitssystem. Das ist das Ziel, damit dieser Zusatzbeitrag, diese 2,9%, das ist der durchschnittliche Zusatzbeitrag aktuell. Und der normale Beitragssatz liegt ja bei 14,6%. Das möchte man damit, und das ist das Geilste in der Begründung, bis 2030 stabil halten.
Das ist ja super. Boah. Das ist ja sehr langfristig gedacht, ne? Also das läuft ja. Wir erleben ja gar nicht mehr, wie es danach weitergeht, ne?
Es ist es heißt ja nur stabil halten und nicht streichen oder senken, sondern einfach nur stabil halten. Also der bleibt ja.
Ja. Die Aussage dahinter steht, stabil halten heißt für mich, bis 2030 versuchen wir das zu halten und ab dann wird es wahrscheinlich entweder dann teurer oder noch weniger Leistung. Das ist ja dann im Grunde genommen die Aussage wahrscheinlich, die dahinter steckt.
Ja, das Problem ist, dass die Nina Wagen, die kriegt auch ganz schön Gegenwind, weil ihr müsst euch vorstellen, da sind ja auch 1000 Sachen, Verbraucherverband, Ärzte, Krankenhäuser, dann die politische Seite und so weiter. Und das sind schon heikle Themen, auch über die man spricht. Ne? Zum Beispiel ist es so, wenn jemand Grundsicherung bekommt, also Arbeitslosengeld zum Beispiel, da ist es so, dass beispielsweise das Jobcenter die Beiträge abführt, also die zahlen das. Aber Krankenkassen bekommen nur eine Pauschale, die liegt bei etwa 144 Euro. Die Krankenkassen sagen aber, damit kommen wir gar nicht hin. Also wir brauchen 300, 400 Euro und mehr pro Monat für pro Kopf quasi für jedes Mitglied. Das heißt, da geraten die Krankenkassen wieder ins Wanken. Das bedeutet, die sagen, bitte die über Steuergelder reinholen. Und dann merkt ihr, wie politisch das wird und auch wie welches Eskalationspotenzial das wirklich hat. Ne? Also es gibt auch den Vorwurf, dass man die Pharmaindustrie mehr in die Pflicht nehmen müsste. Auch das ist Inhalt dieses Stabilisierungsgesetzes. Aber auch das ist ja so ein Punkt, was machen wir, wenn die Pharmaindustrie abwandert ins Ausland? Also ein sehr wichtiger Industriezweig für uns hier. Mhm. Das ist ein sehr, sehr hochpolitisches Thema. Und am Ende glaube ich halt eine Sache, ohne Veränderung, ohne Nachjustierung in diesem System und auch mit unpopulären Entscheidungen, die halt alle spüren werden, ist das so nicht mehr finanzierbar. Und wir geraten mehr und mehr so in die Situation, dass private Vorsorge halt wichtiger wird, dass der Arbeitgeber spannender wird, also dass der in den Mittelpunkt irgendwo rückt, um Fachkräftemangel zu bekämpfen, eben durch Benefits, so betriebliche Krankenversicherung, also dass er quasi was leistet. Das wird der Trend der Zukunft sein, das muss man so ganz ehrlich sagen, weil unsere gesetzliche Krankenversicherung mehr und mehr zur Basisversorgung wird oder die gar schon ist. Gibt ja auch viele kritische Stimmen, ne, die sagen, es dauert lange, bis ich einen Arzttermin bekomme. Stimmt, ne, wir brauchen jetzt nicht über Zweiklassengesellschaft sprechen bei der Medizin, gesetzlich und privatversichert, das wäre wahrscheinlich was für eine nochmal eine neue Folge, aber das ist tatsächlich so. Also private Vorsorge und dann gegebenenfalls der betriebliche Zweig, das ist die Zukunft. Ob man es möchte oder nicht möchte.
Aber auch weil, ganz kurz, auch weil die Politik wahrscheinlich keine, du hast es eben gesagt, mit unpopuläre Entscheidungen treffen. Das wollen die wieder nicht treffen, weil sie wieder auf gut Deutsch an ihren eigenen Arsch denken. Weil wenn du dann nachher der Blöde bist, der eine Entscheidung getroffen hat, der vielleicht irgendwem nicht passt, dann bist du ja gleich wieder auf dem Abstellgleis und die nächste Regierung sieht wieder anders aus.
Na gut, ich möchte jetzt nicht politisch werden, aber im Grundsatz hast du recht, der letzte oder für mich, also es ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, die letzte große Sozialreform war ja die Agenda 2010, die beinhaltete auch damals solche Leistungskürzungen mit Gerhard Schröder und Gerhard Schröder ist ja eine sehr viel diskutierte Person, das muss man ja ganz klar so sagen, auch innerparteilich damals durch diese Leistungskürzung unter anderem, es gibt ja dann den Vorwurf, er hat den Sozialstaat verraten und so weiter, rein wirtschaftlich betrachtet, egal, ob man das jetzt gut oder schlecht sieht, hat er aber einen unheimlich wichtigen Beitrag geleistet, dass Deutschland wirtschaftlich gut über die dann folgenden Jahre gekommen ist. Und ihm hat das Amt damals ja quasi gekostet. Das muss man so ehrlich sagen. Das stimmt.
Mhm. Richtig. Das ist das, ja.
Wie würdest du denn, jetzt tun wir mal so, wir stellen uns jetzt mal vor, Alexander Uhlig ist neuer Gesundheitsminister. Die Kommission lassen wir mal weg, weil den Schwachsinn mit, wir bilden jetzt für jeden Scheiß irgendwie eine Kommission, die kann ich sowieso nicht nachvollziehen, lieber mal Entscheidung treffen. Wie würdest du es denn machen?
Also tatsächlich, auch wenn ich jetzt Shitstorm drohe, ich würde tatsächlich auch beim Leistungskatalog nun mal leider rangehen. Das ist so. Ich würde tatsächlich eher auf versuchen, dass die Krankenversicherung eine Basisversorgung ist. Das würde ich akzeptieren, weil es kaum noch aufzuhalten ist. Ich würde tatsächlich schon auch unpopuläre Entscheidungen treffen, für die ich wahrscheinlich politisch zerstört werden würde. Das heißt, dass jemand, der nicht selber in das System einzahlt, auch gewiss weniger Leistung bekommt. Das meine ich nicht als Vorwurf, sondern einfach, weil ich als Kaufmann rechne. Das heißt, wenn ich weniger, also wie wieder dieser Pauschalen, ich bekomme weniger rein, wie als ich ausgebe, das funktioniert einfach leider nicht. Ich kann als Unternehmer nicht Geld ausgeben, was ich nicht einnehme. Und deswegen würde ich da definitiv anpacken und dann würde ich auch, was so die steuerliche Konstellation angeht, einfach einen Anreiz bieten und es möglichst einfach wie möglich machen, dass Arbeitgeber eben über betriebliche Krankenversicherung ihren Beschäftigten auch was bieten können. Also, aber es ist ein sehr, sehr heikles Thema. Also das ist schwierig. Und die Unpopularitäten, dass alle ihren Beitrag dazu leisten müssen und eben leider auch die Versicherten, also die nun mal in der Menge am meisten sind, das wirst du nicht verhindern können mehr. Also das ist so. Mhm. Ich würde jetzt wahrscheinlich zerstört werden schon von einer anderen politischen Seite, dafür, dass ich gnadenlos sage, wer nicht einzahlt muss, der wird es merken bei den Leistungen.
Das Schöne, in unserer Traumwelt gibt es keine andere politische Seite. Da gibt es nur dich, und du das entscheiden.
Dann würde ich so entscheiden tatsächlich. Ja, ich würde so entscheiden. Allerdings mit dem klaren Kriterium Basisversorgung, dafür dann bitte aber auch eine gute Basisversorgung. Ne? Also wo, das geht ja auch in den Zweig rein, Sören, weißt du, dann sprechen wir auch über das generelle System, also ne, private Krankenversicherung, ne, da wo Selbstständige zum Teil drin sind, wo Beamte drin sind. Ich glaube, dass auch unsere sozialen Sicherungssysteme zusammengehören. Also eine Revolution oder Reform der Krankenversicherung, der gesetzlichen, der geht einher auch mit, finde ich, einer Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, weil irgendwo das schon alles miteinander zusammenhängt. Das gehört ja schon zur Wahrheit auch irgendwo dazu. Mhm. Und deswegen müssten sich da die Politiker parteiübergreifend einfach einig werden, auch ministerienübergreifend einig werden und wirklich mal die Frage stellen, nicht was ist links oder was ist rechts, sondern was ist notwendig. Das ist so der springende Punkt. Und wenn es dann erst unpopulär ist, okay, aber wenn es im Nachgang notwendig ist, dann sage ich lieber für gute und richtige Politik abgewählt werden, als für schlechte Politik im Amt zu bleiben und Probleme aufzuschieben. Weil Fakt ist, dass wir den Punkt jetzt erreicht haben, hat auch damit zu tun, dass sich da vorher ja über Jahre keiner rangewagt hat ausreichend. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Ich hoffe, das war jetzt, es ist ein bisschen wolkig, was ich gesagt habe, ne, leider, ne, noch. Aber
wir können es ja nicht ändern. Es ist ja einfach gerade so. Ja. Ist ja aber eine schöne Idee oder eine schöne Meinung. Das darf man ja kundtun.
Ja. Es ist eine Meinung. Schön ist immer die Frage, aber ich glaube, es ist in dem Bereich, wir müssen halt, also so wie du schon sagst, es geht halt darum, ja auch mal klar zu sagen, was vielleicht halt gerade nicht funktioniert. Das bringt ja auch nicht zu erzählen, es kann jetzt alles so weitergehen. Also wenn man einfach weiß, dass es nicht so ist, dann ist es halt auch wichtig, da jetzt dann das klar zu sagen, klar zu kommunizieren. Und mir war jetzt gerade, wo du immer wieder, du hast mir gesagt, unpopuläre Entscheidungen. Eine Sache, die ja jetzt auch gerade in der Diskussion immer wieder umhergeht und die ja auch sehr unpopulär gesehen wird, ist ja das Thema, dass dieses beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern. Ist ja ein ganz, ganz, ganz heißes Thema. Wie siehst du das denn?
Also tatsächlich kann ich es nachvollziehen, um es so ehrlich zu sagen.
Aber sag ruhig. Da müssen wir ganz kurz, glaube ich, die Zuschauer und Zuhörer einmal abholen, was genau damit gemeint ist.
Machen wir. Also es ist so, in der gesetzlichen Krankenversicherung ist ein Ehegatte oder eine Ehegattin, die nicht arbeiten, wie auch die Kinder, sind beitragsfrei familienversichert über das Mitglied. Ne? Also man darf, geringe Summe darf man dazu verdienen, darf das nicht übersteigen. Und dann ist das soweit klar. Jetzt plant man, dass ein Beitrag eben für Ehegatten oder Ehegatten, bei denen das bis jetzt zutraf, quasi fällig wird. Es müsste irgendwie um die 2,5% sein, die dann nochmal gezahlt werden. Und ist natürlich auch wieder ein hartes Thema, weil es natürlich direkt in den Geldbeutel geht. Aber ich kann es zum Teil nachvollziehen, weil es ja auch einen Nebeneffekt hat. Ich glaube, dass auch neben der reinen Finanzierung das Ziel ist. Es ist ja nicht nur das Geld, was jetzt zu sofort über diese 2,5% da reingeht. Es sorgt ja auch dafür, dass der Anreiz, dass ich sozialversicherungspflichtig arbeite, wieder erhöht wird. Und dann habe ich ja wieder einen starken Beitragszahler für das System. Und es sorgt natürlich auch dafür, das muss man vielleicht gar nicht nur negativ sehen, aber dass auch Frauen wieder mehr in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gehen. Also man muss das ja nicht immer nur negativ auch behaften. Es gibt Ausnahmen bei dieser Regel. Also zum Beispiel, wenn Kinder bis zum gewissen Lebensalter, ich weiß nicht genau, ob das jetzt 6 oder 8 Jahre waren, oder auch wenn es sich um Pflegepersonen handelt und so weiter. Also da sind schon Ausnahmen vorgesehen. Aber das ist ein Thema der Diskussion und Wellenschläge. Ganz klar, gar keine Frage. Ich kann allerdings für mich sagen, ich kann diesen Punkt nachvollziehen. Tatsächlich.
Geht mir tatsächlich ähnlich. Ich weiß, das ist keine Meinung, die auf Jubelstürme stoßen würde, aber ich sehe das tatsächlich auch so. Gerade auch, glaube ich, mit dem Hinblick, dieses Thema zu haben, dass man Anreize auch schafft, dann entsprechend halt wirklich wieder sozialversicherungspflichtig arbeiten zu gehen. Kevin, ich überleg mal gerade, wie häufig haben wir Menschen auch bei uns sitzen für eine Finanzierung, die halt gern eher dann ja auch in den kleinen Minijobs unterwegs sind. Was für uns schwierig macht, weil die Banken überhaupt nicht draufstehen. Ne, das wird dann gern vielleicht irgendwie nach 6 Monaten Beschäftigung, manchmal nach 12 Monaten, manchmal gar nicht anerkannt. Also wo wir jedes Mal wieder sagen, macht lieber eine Teilzeitstelle, ne, dass das sofort anerkannt wird, dass wir damit arbeiten können. Das sind alles Punkte, die hier mit reinfallen. Wenn wir dann aber passend sind, wir müssen zwangsläufig auch nochmal dieses Thema, glaube ich, besprechen. Du hast gerade so schön gesagt, es geht dann vielleicht auch ja darum, Anreize zu schaffen, dass Menschen dann halt auch wieder arbeiten gehen. Wir haben ja auch das Thema, dass zum Beispiel Menschen, die jetzt gerade Bürgergeld empfangen, die sind ja auch über die gesetzliche Krankenversicherung abgesichert, ohne einzuzahlen. Ist ja auch ein super heikles Thema gerade, ne?
Ja, ja. Das wird scharf diskutiert, weil das ja so ein bisschen so eine soziale Frage ist und Solidaritätsfrage. Unsere gesetzliche Krankenversicherung ist ja nach dem Prinzip aufgestellt, dass wer mehr verdient, etwas mehr einzahlt als welche, die etwas weniger verdienen. Die Gesunden sorgen dafür, dass das System läuft. Die Kranken werden dann quasi, ne, bezüglich der Kosten abgedeckt. Aber klar, man kann das Thema auch andersrum stellen, ne? Ist es fair, dass dann quasi Steuerzahler dann bezahlen und welche, die jetzt keine selben eigenen Beiträge in das System entrichten, diese Leistungen bekommen, ne? Weil die Pauschale ja eh geringer ist, wie ich gerade sagte, ne? Also die Krankenkassen kriegen eine geringere Pauschale nach eigener Aussage, wie sie eigentlich benötigen würden. Ist ein heikles Thema. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sind arbeitslos wirklich aus Gesundheitsgründen und so weiter. Um Gottes Willen, da würde ich niemals bösartig sein. Aber es ist ein heikles Thema. Und da bin ich, was ich sagte, bei dieser kaufmännischen Rechnung, also ohne den Menschen zu betrachten, möchte ich einfach nur die Tatsache, also die Struktur betrachten. Mhm. Und diese Struktur ist ungesund. Das ist so, ob man es jetzt gut oder nicht gut findet. Das kann man nicht, da kann man nicht drum rumreden.
Die Frage ist, glaube ich, wie man es am Ende getrennt bekommt, ne? Weil es ist ja, also das, was du gerade meintest, also es ist vollkommen nachvollziehbar für mich, jemand, der nicht mehr arbeiten kann, aus gesundheitlichen Gründen. Der will, also es gibt ja Menschen, die wirklich wollen, aber vielleicht halt auch aus welchen Gründen auch immer keinen Job finden, betrachte ich ganz anders als diejenigen, und die gibt's ja nun mal auch, die halt nicht arbeiten gehen, weil die halt sagen, ganz ehrlich, mit dem, was ich an Bürgergeld bekomme, und dann kriege ich noch meinen Wohngeldzuschuss und dann kriege ich noch was für die Kinder und dann wird noch sowas dazu gezahlt, da habe ich viel mehr zum Leben im Zweifel, und zwar locker mehr zum Leben, als wenn ich arbeiten gehen will. Das ist ja eigentlich das Problem, wo wir im Zweifel ran müssen. Also es kann halt nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sich an vielen Stellen dann Arbeiten ja wirklich nicht mehr lohnt. Wo halt einfach die Menschen sagen, ganz ehrlich, die 8 Stunden früh aufstehen, 8 Stunden oder 10 Stunden rumackern und dann erst wieder auf die Couch kommen. Warum soll ich das machen, wenn ich mit entspannt 11 Uhr aufstehen, auf der Couch liegen, eigentlich besser fahre?
Kennst du aber noch Arno Dübel?
Arno Dübel?
Noch no jemand? Way.
Ja klar.
Ja, nee, Arno, nee. Du hast gerade perfekt Arno Dübel beschrieben. Das ist ja so ein, das zeige ich dir nachher mal. Das ist so ein Mensch gewesen, der hat sich für Couch und Ausschlafen entschieden und bloß nicht arbeiten. Weil arbeiten, nee, das macht ihm auch keinen Spaß.
Das ist, der kann ja nicht arbeiten und kommt abends nach Hause, dann nach 8 Stunden Arbeit, dann ist er geschafft, sagt er immer. Dann kann er nicht noch zu Hause was machen.
Und er kriegt ja auch so sein Geld.
Aber das ist mit Sicherheit was, wo man echt drüber diskutieren muss, wo man einfach schauen muss, wie schafft man es, dann halt so Anreize zu schaffen, dass halt klar ist, ja, ich, also wenn ich es kann, dann gehe ich entsprechend arbeiten, und für diejenigen, ich glaube, die Schwierigkeit ist nur einfach, das halt zu trennen. Also du hast ja nicht, bei den Leuten steht ja nicht auf der Stirn geschrieben, ich möchte arbeiten und kann aber nicht oder finde nicht oder ich habe eigentlich gar keinen Bock zu arbeiten. Also das ist ja leider nicht im Ausweis eingetragen, dass du einmal schnell nachgucken kannst, sondern
das es ist halt, wird halt aber so zu trennen, ne? Alles über einen Kamm, ne?
Ja, das ist aber halt oft das Problem. Da versteht ihr, was ich meinte mit einem, was wären meine Lösungsansätze, das heißt steuerliche Sachen anzupacken, das heißt einfach Arbeitgebern da zu unterstützen, Arbeitnehmer zu unterstützen, was vielleicht auch private Vorsorge angeht, die steuerliche Absetzbarkeit und so weiter, dann zu akzeptieren, dass es eine Basisversorgung ist, das ist ja okay. Und aber auch da sind wir wieder beim Thema. Wir sprechen dann über Zweiklassenmedizin, manche sind privat versichert. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir die auch mit rüberholen wollen oder auch über andere Maßnahmen, das, was ihr gerade sagt, Menschen Arbeit bekommen, wir sprechen ja nicht nur von der Reform der Krankenversicherung, sondern auch der Rentenversicherung, also aller Sozialsysteme. Und in meinen Augen ist es damit nicht getan, wenn jetzt die Gesundheitsministerin ein paar Sachen verändert oder verändern lässt. Mhm. Und in anderen Bereichen haben wir die gleichen Probleme, weil am Ende mit unseren Steuern wird nicht nur die Krankenversicherung unterstützt, sondern auch unsere anderen sozialen Systeme.
Auch nochmal vielleicht kurz in das Thema. Ich weiß, wir hatten eher schon mal, Alex, drüber gesprochen. Wir werden mit Sicherheit, gerade was so die Themen Pflege und auch private Krankenversicherung, werden wir nochmal separat uns das angucken. Aber du hast das jetzt schon dreimal in den Mund genommen. Ich bin ja als Selbstständiger tatsächlich auch privat krankenversichert und muss gestehen, auch sehr froh darum, weil, also was ich halt sehr toll finde an der privaten Krankenversicherung, um das mal ganz kurz zu sagen, ist halt die Tatsache, ich kann selbst für mich entscheiden, welche Sachen sind mir wie wichtig, wie wichtig ist mir auch meine Versorgung und dafür zahle ich halt auch entsprechend. Also ich weiß, mein Beitrag könnte geringer sein, aber ich möchte eine bestimmte Gesundheitsversorgung haben und dementsprechend zahle ich dafür. Und es hat ja auch durchaus in der Versorgung die einen oder anderen Vorteile. Aber die Diskussion ist ja tatsächlich auch da. Sollten alle, sollten Selbstständige, sollten auch Beamte, sollten die alle im Zweifel alle in der gesetzlichen Krankenversicherung sein, auch in der gesetzlichen Rente. Wie guckst du da als Experte drauf?
Also ich selber bin auch privat krankenversichert, kann ich ganz offen sagen, als Selbstständiger. Ich muss für Sören und mich da eine Lanze brechen. Sorry Kevin, wenn du dann alleine da bist. Nur es gibt ja oft, ich hatte tatsächlich mal ein Kundengespräch, da wurde ich angesprochen und dann wurde gesagt, Mensch, Herr Uhlich, Sie sind ja privat krankenversichert und so weiter und so weiter. Und da habe ich dann gesagt, naja, als Selbstständiger möchte ich schon eine Sache mal sagen. Ich zahle alleine meine Beiträge. Also diese Unterstützung, wie bei Kevin, dass die Hälfte die Arbeitgeber trägt, die gibt's nicht. Also wir, Sören und ich, zahlen alleine für uns unsere Krankenversicherungsbeiträge. Das gehört zur Wahrheit dazu. Als erster Punkt. Und auch durch Steuergelder, die wir haben, werden ja auch soziale Systeme quasi gestützt, wie die Krankenversicherung, die wir selber gar nicht nutzen. Also wenn man es ganz weit spinnt und provokativ sagt, bezahlen wir für zwei Systeme. Ich finde eher, da wo meine Halsschlagader etwas anschwillt, ist dieses Thema Beamtenversorgung, weil die sind nicht nur privatversichert, die kriegen im Regelfall auch noch Beihilfe. Das heißt, bei denen wird ein Großteil der Kosten über den Steuerzahler gedeckt sogar. Das heißt, die kriegen einen Top-Versicherungsschutz zum sehr günstigen Preis. Und das wäre etwas, was ich anpacken würde. Da stehe ich auch zu. Also
Da habe ich tatsächlich, ich glaube, das waren die allerersten Gespräche bei mir in der Selbstständigkeit. Dann bist du mit jemandem verbeamtet durchgegangen, kanntest deinen eigenen Beitrag für die private Krankenversicherung. Dann kamst du zu dem Punkt, ja, privat Krankenversicherung. Dann waren es irgendwie so 200 Euro. Und dann stockst du, wie 200 Euro? Wie kommen wir denn zu 200 Euro? Das ist ja wirklich so. Also die Beträge sind ja im Vergleich zu dem, was ein normaler Selbstständiger mit einer guten Absicherung zahlt, ist das ja kein Vergleich. Das ist echt normal.
Aber jetzt weißt du, was ich meine? Das Thema Beamtenversorgung ist ja wieder ein anderer Zweig. Und deswegen sagte ich, muss das eigentlich ein Zusammenspiel sein. Also die Notwendigkeit ist wirklich mal, dass man sich parteiübergreifend, auch ministerienübergreifend, sich endlich mal bewusst macht, was ist notwendig. Und nicht, was ist links, was ist rechts, was ist populär oder unpopulär, sondern was ist wirklich notwendig, dass wir jetzt Reformen einleiten, die dann wirklich auch nachhaltig wirken. Und daran scheitert es ja.
Freunde der Sonne, vor dem Hintergrund der Zeit.
Das ist wichtig. Krankentagegeld.
Genau, ich wollte den Bogen spannen zu.
Spangen.
Und, ja, ich war noch bei Zahnspange. Ich möchte den Bogen spannen. Zur Finanzierung, zu dem, was wir machen, welche Versicherungen natürlich für uns auch wahnsinnig wichtig sind, beziehungsweise natürlich für unsere Kunden in erster Linie, die eine Finanzierung vor der Brust haben oder angehen möchten, worauf die natürlich in erster Linie auch achten sollten, welche Versorgung da vielleicht notwendig sein könnte im Krankenversicherungsbereich. Und das war jetzt tatsächlich mein Ziel, das anzusprechen, weil ihr ja eben auch schon richtig gesagt habt, dieser Versorgungsbereich privat, Beamten, gesetzlich, das ist so ein großes Thema, das sollten wir tatsächlich in einer weiteren Folge nochmal beleuchten und da ein bisschen intensiver reingehen. Also Alex, hau raus. Was denkst du, was muss auf jeden Fall gemacht werden? Was ist dort wichtig? Worauf müssen die Menschen achten?
Also grundsätzlich ist es so, wir nehmen wieder Kevin als Beispiel. Kevin wird krank und die ersten sechs Wochen bekommst du ja weiter erstmal Entgeltvorzahlung. Kriegst du ja weiter deinen Lohn.
Unverschämt.
Genau.
Ja,
geht genau. Gar nicht. Sören muss jedes Mal dann auf die Zähne sich beißen. Mhm. Ja, da er privat versichert ist, ist das kein Problem. und ja, ich bin provokant dann bei sowas. Auf jeden Fall. Danach bekommst du Krankengeld. Es gibt eine Berechnungsformel von der Krankenversicherung. Ich würde jetzt es nicht komplexer machen. Auch Sören vereinbart vorweg Tarife. Er holt sich auch ein bisschen Geld dann wieder als Arbeitgeber. Das würde ich aber mal ein bisschen jetzt beiseite packen. Und die Berechnungsformel läuft so ab, dass man schaut auf dein Bruttogehalt und man nimmt dann 70% davon. Also entweder 70% vom Bruttogehalt oder 90% vom Nettogehalt. Der geringere Wert wird genommen. Und dann kommen noch Sozialversicherungsabgaben, die vergisst man noch oft, ne? Also Rentenversicherung, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung in dem Fall nicht. Und dann hast du dein Restgeld für 1,5 Jahre, dann wird man ausgesteuert. Dann würde man weiter sprechen über Berufsunfähigkeit und so weiter. Und das ist ja ein Einschnitt, dessen muss ich mich bewusst sein, ne? Das ist eine Versorgungslücke, die ich habe. Und jetzt ganz wichtig, neben der Tatsache, es gibt ein Bereicherungsgesetz, also ich darf nicht mehr absichern, als ich vorher netto verdient habe. Das ist ganz wichtig, klar, ich darf nicht am Kranksein verdienen. Aber diese Lücke kann ich schließen. Und in der Regel rechne ich immer, wie ist meine Lücke? Was bekomme ich dann ausgezahlt? Und schaue, wie viel netto hatte ich vorher? Und dann schließe ich diese Lücke. Berücksichtige aber, das ist ganz wichtig, dass ich eben auch Sozialversicherungsbeiträge noch abführe von meinem Krankengeld, ne, dass die abgeführt werden. Das ist ganz wichtig. Und eigentlich ist das nichts Kompliziertes. Und das kann man durch Krankentagegeld absichern. Das heißt, ab dem so und so vielen Tag der Arbeitsunfähigkeit, also ab dem 43. Tag, habe ich dann quasi dieses fest vereinbarte Krankentagegeld und schließe so quasi meine Versorgungslücke. Es gibt nur einen wichtigen Punkt und den würde ich nennen. Gerade wenn ich jetzt bei Unternehmern sitze oder auch Menschen, die, das klingt jetzt so böse, aber die einfach gut verdienen. Das ist ja möglich, die arbeiten auch hart dafür und die liegen zum Beispiel bei einem Brutto von 7.000, 8.000. Die sind vielleicht in anspruchsvollen, aufwendigen Jobs, haben vielleicht auch 3, 4 Kinder, also die brauchen auch dieses Gehalt, ist ja durchaus möglich. Mhm. Vielleicht auch, weil in solchen Familien vielleicht auch nur einer arbeitet dann von den Elternteilen. Das Krankengeld wird nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze gerechnet. Die Grenze, über die man hinaus ja nicht mehr Beiträge zahlt. Die liegt ja bei etwas über 5.800 aktuell. So, jetzt stellt euch mal vor, wir gehen 70% vom Brutto aus, dann sind wir bei 4.068 um den Dreh. Und nach Abzügen bin ich bei am Ende 3.500, 3.600, also nach Sozialversicherungsabzügen. Also diese Lücke zu meinem vorherigen Netto, die ist ja gigantisch. Und das vergessen viele. Also da mal so ein bisschen so abzutun, 30-40% weniger, da komme ich schon mit hin, da kann ich mal ne, 2 Monate mit klarkommen. Also bei dieser Gruppe von Personen, in diesem Personenkreis, wirkt das richtig heftig. Also das muss man sich vor Augen führen.
Mhm. Boah, und da sieht man jetzt wieder, Kevin, ich weiß gerade nicht, wie es dir geht, aber du kannst ja gleich gern mal...
Und dir?
Ja, mir gerade nicht so gut. Und zwar, wir haben ja beide als Banker auch durchaus mal Versicherungsthemen in Ansätzen beraten. Ich möchte nicht so weit gehen, wir haben sie gut beraten. Also das Gefühl hatte ich auch damals immer, weil es ist ja einfach das, was wir halt auch sagen, ne? Wenn du dich tagtäglich versuchst mit Versicherungen, Finanzierungen, Geldanlage und 1000 anderen Themen zu beschäftigen, wirst du in keinem wirklich halt richtig gut sein. Und das, was du gerade gesagt hast, Alex, ich bin mir nicht, also ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich glaube auch nicht, dass ich es damals auf dem Schirm hatte. Ich habe das Gefühl, wenn damals die Beratung war, haben wir einfach gesagt, okay, wir haben jetzt das Einkommen und davon haben wir, glaube ich, 30% abgezogen. Wir haben nicht geguckt nach einer Beitragsbemessungsgrenze.
Ganz genau.
Das ist, und da sieht man jetzt wieder, wie wichtig das ist, dass man tatsächlich sich jemanden sucht, der dann auf dem Bereich halt als Experte unterwegs ist, der halt dann auch sagt, Moment, nee, also für die meisten oder für viele funktioniert es ja, aber es gibt halt welche und denen tut es natürlich dann auch halt richtig weh, für die es halt nicht funktioniert. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt nochmal.
Das ist so, das wurde uns damals so gepredigt, peilt mal so circa 30% an, das ist die Lücke, die geschlossen werden muss und dann hast du das entsprechend installiert, ne?
Ja. Halte ich bei sowas Essentielles für sehr schwierig, ne? Vor allen Dingen in die eine Richtung, nämlich fehlende Absicherung und in die andere Richtung Bereicherungsgesetz, ne? Hinten heraus war das zu viel, also mit so einer Pi mal Daumenrechnung, das finde ich ein bisschen... Wieder mutig zur Lücke, ne? Mut zur Lücke wieder. Also das ist sehr... Ja. Das Thema wird jetzt auch noch mehr und mehr kommen, weil in dieser Kommission, die sich gebildet hatte, war auch der Vorschlag, dieses Krankengeld eben zu kürzen, dass man zum Beispiel von 60% vom Bruttogehalt ausgeht. Und was jetzt kommen wird, wird so eine Art Teilarbeitsunfähigkeit. Also das bedeutet, dass zum Beispiel die Ärzte dürfen 25% oder 50% krankschreiben. Das heißt, ich mache einen geringeren Stundensatz und der Rest kommt von der Krankenversicherung. Also ich habe immer noch den geringeren Verdienst, ich muss es immer noch absichern, aber das Thema wird komplexer jetzt werden. Ja.
Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Naja gut, also am Anfang war das Ziel die reine Reduzierung oder auch eine Staffelung, ne, dass ich umso länger ich Krankengeld bekomme, desto sehr es sich verringert. Das sind natürlich wieder hochexplosive Vorschläge, muss man ja ehrlich sagen. Und das, was jetzt scheinbar so ein bisschen es geschafft hat, sich durchzusetzen, war eben diese Teilarbeitsunfähigkeit. Das bedeutet, ich kann, wenn der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zustimmen, kann ich vereinbaren, dass ich beispielsweise 50% oder dass Kevin noch 50% arbeitet, kriegt dann 50% des Lohns und der Rest läuft dann über die Krankengeldberechnung. Das soll halt wieder animieren, Leute in Beschäftigung zu sein, soll ja wahrscheinlich auch Fachkräftemangel bekämpfen und so weiter und die Kosten des Systems wieder reduzieren.
Ich kann es mal aber praktisch jetzt.
Das wird wieder kritisiert extrem, ne? So als schleichende Streichung oder Reduzierung des Krankengeldes.
Ja, ich kann es mir praktisch noch nicht ganz vorstellen. Ich meine, wenn ich wirklich meine Männergrippe habe, dann kann ich halt nicht arbeiten. Dann kann ich ja nicht sagen, okay, 4 Stunden geht und danach bin ich fertig,
oder? Ja, die Bedingung ist, dass du auch mindestens 4 Wochen oder länger als 4 Wochen krank geschrieben bist, sonst geht das nicht.
Also, ah, okay, gut, dann haben wir natürlich im Zweifel
Diagnosen. Wir reden ja sowieso beim Bereich Krankengeld von Entgeltvorzahlung geht ja 6 Wochen, ne? Also es geht da
gar nicht
um die 3 Tage, ne?
Ja,
es gab ja von Friedrich Merz auch den Vorschlag dieses Karenztages, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ne? Dass der erste Tag dann irgendwie unbezahlt ist, Krankheit und
ja,
so weiter.
Ja, stimmt. Ja,
ja. Alles hochexplosive Themen. Hochexplosive Vorschläge.
Ja. Wir könnten, glaube ich, noch 8 Stunden weiter quatschen. Das ist so spannend und so wichtig auch einfach für uns alle, auch für alle, die zuhören. Aber ich muss tatsächlich nochmal den Timekeeper machen, ihr Lieben. Wir sind schon fast eine Stunde oder über eine Stunde dabei. Haben wir noch was ganz eklatant Wichtiges, wo wir uns noch 2-3 Minuten für nehmen? Ansonsten würde ich so langsam sagen, dass wir zum Ende kommen.
Also es gibt eine Standardfrage, ne? Also ich kenne das so bei euch, dass Oma so ihr euch in dem Podcast so eine Notiz macht, was muss ich immer jetzt mitnehmen und so weiter. Ich glaube,
ja, gerne.
Das Thema Einkommenssicherung sowieso. Eine Frage, die stelle ich immer und die finde ich total witzig. Kevin, warst du zuletzt mal in Urlaub geflogen oder sowas?
Ja, letztes Jahr zuletzt.
Schon mal mit Freundin auch im Urlaub geflogen oder?
Ja.
Ja, wahrscheinlich extra auch dann ein bisschen was drauf bezahlt, damit ihr nebeneinander sitzt im Flugzeug.
Ach so, ich dachte, damit sie überhaupt mitkommt.
Das sowieso, aber
beides ja.
Beides ja. Genau. Beides ja. Wie viel habt ihr mehr bezahlt?
Ja, du meinst jetzt im Flieger? Wahrscheinlich, weiß ich nicht, was kostet das? 30 Euro, 50 Euro?
Für 3-4 Stunden, ne? Ist schon ein ordentlicher Preis, ne? Muss man ehrlich zugeben, oder nicht?
Aber was kommt jetzt? Ich werde schon wieder ganz wild hier.
Ja, aber sag doch, bestätigst doch, oder nicht?
Ja.
Und ich stelle immer gerne die Frage, und was ist, wenn du ins Krankenhaus kommst? Da ist es dir egal, mit wem du dein Badezimmer teilst oder neben welchen Personen du liegst. Nein. Weißt du, was ich meine, ne?
Also die gesetzliche Versorgung. Ich muss jetzt los.
Genau, ne? Die gesetzliche Versorgung sieht halt nur Mehrbettzimmer vor. Also auch das ist wieder hoch diskutierter Bereich, aber das wollte ich noch bringen, weil das so eine typische Frage ist, die oft genau den Gesichtsausdruck verursacht, den du gerade gebracht hast. Genau.
Ja, super. Genau. Schön. Schöne Storyline dahinter. Ja, ja, cool. Ja.
Das Gute ist, Kevin wird jetzt gar nicht mehr krank, weil er möchte nicht im Mehrbettzimmer liegen. Zumindest nicht, dass es ins Krankenhaus kommt.
Richtig. Aber die Frage, was ist das Schlimmere, Jubel? Mit dir im Büro oder mit Oma Erna?
Bei Kevin gibt's schon gemischte Krankenhäuser. Der kommt schon auf die Frauenstation.
Ja, wie Sie
also sehen, gemischte Krankenhäuser gibt's, klar, aber er kommt auf die Station mit den anderen Frauen scheinbar.
Ja. Zasterfakt der Woche zum Schluss. Im Krankheitsfall erhalten gesetzlich Versicherte in der Regel nur einen Teil ihres Einkommens als Krankengeld. Ganz genau, das hatten wir vorhin, da haben wir drüber gesprochen. Das kann also tatsächlich eine deutliche Lücke bedeuten. Das haben wir ja in der Tiefe besprochen, das heißt, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen.
Passt. Nee, das hatten wir, glaube ich, klar gemacht, dass da auf jeden Fall letztlich was ist. Und an die Community, also alle Zuschauer und Zuhörer, vielleicht werdet ihr euch jetzt mal die Frage stellen, okay, wie ist denn eigentlich bei euch die Absicherung, wenn es halt mal wirklich zum Krankheitsfall kommt, wie sieht's bei euch aus, möchtet ihr gerne mit Oma Erna im Krankenhaus im Zimmer sein oder die Zahnarztrechnung im Ausland dann selbst bezahlen?
Oder noch viel schlimmer, mit mir in einem Zimmer liegen, auch schlimm.
Ja, dann hat man die ganze Zeit die
Fans. Kevin Schnarchnase.
Ja. Schlagersänger.
Kein Blöd.
Ja, vor allen Dingen singt
er. Also das ist echt nicht, das ist dann echt nicht schön. Vielleicht habt ihr euch aber auch noch gar nicht damit beschäftigt. Schreibt uns aber mal gerne. Und auch wenn ihr Fragen habt, natürlich, ne, gerne unter dem Video dalassen. Wir haben ja schon quasi so ein bisschen angeteasert, Alex, dass wir dich mit Sicherheit nochmal hier sehen werden. Gerade um nochmal private Krankenversicherung und dann auch nochmal das Thema Pflege aufzugreifen. Von daher, wenn ihr da schon vorab Fragen habt, gebt die gerne mit rein. Dann können wir nämlich das nächste Mal, wenn Alex dann bei uns ist, auch direkt dann mit besprechen.
Genau so machen wir es. Alex, das war fantastisch. Vielen lieben Dank. Ich bin beeindruckt. Ja. Sehr, sehr cool.
wahnsinnig viele Themen. Ich sehe uns jetzt auf der Reise mindestens noch ein weiteres Mal. Ich denke sogar noch häufiger. Du hast es richtig drauf, richtig cool. Wenn ihr draußen Fragen habt, Alex ist sicherlich auch über Social Media erreichbar irgendwo.
Na klar.
Er wird bei uns verlinkt sicherlich, sodass wir uns alle miteinander connecten können. Ja, und es bleibt nochmal zu sagen, herzlichen Dank. Dir obliegen gleich die letzten Worte. Ich sag schon mal Tschüss, bis demnächst.
Aber du hast eine Sache vergessen, bevor Alex das gleich seinen Abschluss sagt. Das vergisst aber Kevin immer. Vergesst nicht zu liken, kommentieren, teilen und die Glocke zu aktivieren. Ganz entscheidend, weil ihr wollt ja dann auch nicht verpassen, wenn entsprechend die nächsten Folgen mit Alex oder auch dem FIFA-Friedensnobelpreisträger oder Will Smith, ne? Also wir haben ja noch einige Gäste, demnächst, die noch reinkommen. Von daher, da wollt ihr ja nichts verpassen.
Und ich darf jetzt das Schlusswort geben.
Du darfst gerne heute das Schlusswort
geben. Das ist eine Ehre. Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich finde, das ist ein sehr cooles Format und auch so von der Aufmachung her total angenehm. Also hier fühlt man sich sehr schnell sehr wohl. Also da vielen Dank. Und am Ende bleibt mir nur zu sagen, weil bei aller Versicherungsleistung geht es ja am Ende um die Sache an sich, dass ich allen wünsche, gesund zu bleiben. Denn das ist das Wichtigste überhaupt. Also bleibt alle gesund. Das ist so.
Danke dir, Alex. Euch allen eine richtig schöne Woche. Wir sehen uns wieder. Mal gucken, wer als nächstes bei uns sitzt. Macht's gut.
Jawohl.
Bis dann.
Ciao.
Tschö.